Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Ihr könnt es kaum glauben, ich kann es kaum glauben, Felix kann es kaum glauben, wir können es alle kaum glauben, wir sind wieder am Start. Es gibt wieder Geschmacksgeschichte. Ich bin da, Felix ist da, ich im treuen Essen, Felix im treuen Köln. Wie geht es dir, Felix?
Ja, das ist genau die Motivation, die wir heute brauchen, würde ich sagen. Denn nach fast 5 Monaten Pause, ich habe eben noch mal nachgeguckt und mich in Grund und
Boah,
Boden
das ist
geschämt.
lange.
Es ist sehr lange, aber ja, wie du schon so schön gesagt hast, wir sind zurück und wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, einfach für euch noch mal richtig was aus dem Ärmel zu schütteln. Und ich denke mal, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber zumindest mir kam es so vor, als wäre es damals, als wir aufgehört haben, am 29. März übrigens.
Boah, du musstest doch jetzt nicht auch noch beziffern. Also
Ich muss es, ich versuche es
wirklich.
nicht breit zu treten, aber ich glaube, es war ein guter Zeitpunkt, weil sich das Ganze doch schon so ein bisschen abgearbeitet hatte. Und ich glaube, dass wir heute mit einem relativ frischen Format oder einer frischen Herangehensweise nochmal ein bisschen Zunder reinbringen können. Und ich freue mich, dir heute eine Geschichte erzählen zu dürfen, Nico. Denn so wird es jetzt in Zukunft laufen hier im Podcast. Wir haben es ja in der Vergangenheit so gehalten, dass wir uns beide jeweils ein Thema ausgesucht haben und dazu in unseren jeweiligen 15 Minuten ein bisschen sinniert haben. Haben davon erzählt, wo die Pizza herkommt, wo der Kaffee herkommt und das immer dann so chronologisch abgearbeitet. Und ab jetzt soll es doch ein bisschen mehr um einzelne Geschichten gehen, die im Vordergrund stehen. Wirklich spannende Ereignisse in der Historie der Kulinarik und die wollen wir jetzt zukünftig herausstellen und damit auch heute anfangen. Und ich habe die Ehre anzufangen und bevor ich mich dem kompletten Redeschwall ergebe, Nico, gebe ich dir noch die Möglichkeit, ein paar Worte loszuwerden.
Also, ich darf mich noch mal kurz melden. Ja, ich freue mich auf jeden Fall über diesen Umschwung, Leute. Wir haben uns da ja auch wirklich, wie Felix schon sagt, ein bisschen platt getreten und sind nach Schema F vorgefahren. Vorgefahren? Nee, das ist falsch.
Vorgefahren sind wir auch, aber
Ja,
nicht im
aber
Podcast.
das ist ja, das war jetzt die komplett falsche Wortfindung. Aber naja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Und deshalb freue ich mich jetzt, eine spannende Geschichte zu hören. Und ja, ich hätte sonst noch eine kleine Frage an dich, Felix.
Bitte, ja.
Du hast, wie ich ja gesehen habe, haben wir ja publiziert, dass wir jetzt neue Geschmacksgeschichte-Sticker haben. Wie komme ich nochmal an die Dinger dran, wenn ich so potenziell Interesse habe? Das würde ich gerne nochmal interessieren.
Also wenn man sehr großes Interesse an denen hat, einfach mal eine Nachricht schreiben. Irgendwie lässt sich da sicherlich eine Lösung finden. Wir haben jetzt keinen Shop, sage ich mal, in dem Sinne, wo wir Sticker vertreiben, weil das ja auch so ein kleines Gut ist. Das macht nicht so wirklich Sinn. Wer beispielsweise ein Buch bestellt, der darf sich über üppige Sticker in seiner Versandtasche freuen. Also eine üppige Menge an Stickern. Üppig sind die Sticker aber auch. Das sind tolle Dinger. Und ansonsten, wie gesagt, einfach bei Instagram mal schreiben. Für die ganz treuen Fans haben wir da sicherlich was bereit. Und nicht alles muss ja heutzutage mit Geld oder irgendeinem Shop geregelt werden. Wir finden eine Lösung, sagen wir es so.
Bestimmt.
Bestimmt.
Und wenn ihr noch kein Buch habt, dann schlagt zu. Und wenn ihr schon eins habt, dann schlagt trotzdem zu. Ist ein super Geschenk.
Ich wollte gerade sagen, das Buch ist auf jeden Fall der Way to go, um jede Menge Sticker und eine tolle Beschäftigungstherapie zu bekommen. Also das kann ich wärmstens empfehlen. Aber darüber haben wir in der Vergangenheit schon so viel geredet.
Genug, genug, ja.
Heute soll es um die spannenden neuen Themen gehen.
Erzähl mir eine Geschichte, komm, Felix.
Ich erzähle dir eine sehr, sehr spannende Geschichte, wie ich finde. Und eine Geschichte, mit der ich auch selber, ich will nicht sagen, viele Berührungspunkte habe, aber die mich definitiv schon seit längerem interessiert. Und zwar geht es um die Geschichte des Guide Michelin. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir direkt schon.
Gar nichts, eigentlich schon wieder so ein französischer Begriff, mit dem ich nichts anfangen kann.
Genau, das ist ja unser beider Kryptonit, das Französische. Aber ich denke mal, du hast sicherlich schon mal von dem Sternesystem,
Ja,
den Michelin-Stern, gehört.
da habe ich jetzt
Und
gerade auch sofort dran denken müssen.
genau, dieses Sternesystem hat natürlich auch eine gewisse Historie. Und die will ich heute gerne erläutern, weil ich finde, dass es eine sehr spannende ist und weil man ja auch irgendwie dieses Bild von den Sterne-Restaurants und generell, wenn man in einer Stadt ist, Ich denke mal, in Essen habe ich nicht nachgeschaut, aber in Köln gibt es jede Menge Sternerestaurants und man sieht das immer, wie die Sterne da an der Tür hängen oder da sonst irgendeine Plakette von Michelin hängt. Und man fragt sich ja irgendwie doch, was sind die Hintergründe, wie kam es überhaupt dazu, was hat ein Reifenhersteller mit Nobelgastronomie zu tun? Und genau, dem wollen wir heute so ein bisschen auf den Grund gehen. Denn ja, das hat schon alles seine Sinnhaftigkeit, dass eben ein französischer Reifenhersteller letztlich zu dem Ratgeber für nobelste Gastronomie und Ess- und Trinkkultur wurde.
Also da bin ich ja wirklich gespannt. Das ist ja ein Sprung, den ich ja normal erstmal so überhaupt nicht machen würde. Also so eine Verbindung würde ich gar nicht herstellen.
Ja, das denke ich, geht den meisten so. Also mir war es auch tatsächlich bis vor ein paar Jahren, wo ich mich das erste Mal wirklich damit auseinandergesetzt habe, auch nicht bewusst, dass es sich bei dem Michelin um dasselbe Michelin wie eben bei den Reifen handelt. Aber wenn man die Geschichte kennt, dann macht das durchaus Sinn. Und deswegen starte ich da jetzt einfach mal mit.
Spricht man die Reifenfirma auch so aus?
Ja, ich denke mal, das ist.
Ich habe die jahrelang falsch ausgesprochen.
Ja, ich glaube, dass das schon in Ordnung ist, das so einem eingedeutschten Michelin auszusprechen. Aber da es eine französische Firma ist, nachher bin ich der Depp, aber ich bin einfach davon ausgegangen, dass es sich Michelin spricht.
Ja, okay.
Ansonsten wütende Leserbriefe gerne zu mir nach
Wir nehmen jeden
Köln.
Shitstorm hin. Jeden
Genau,
Shitstorm. Wir
wir
halten ihn
halten unseren
aus.
Kopf immerhin. Ja, also die Geschichte beginnt zum Ende des 19. Jahrhunderts. Zu welcher Zeit der Automobilboom in Europa in vollem Gange ist. Immer mehr, vor allem wohlhabende Menschen interessieren sich für die motorisierten Gefährte, die allesamt ohne Ausnahme auf Reifen angewiesen sind. Und genau diese Reifen bringen letztlich 1888 als allererstes den Briten John Boyd Dunlop auf den Plan, dessen Nachname, denke ich, auch vielen Leuten
Ja,
ein Begriff sein wird.
Dunlop kennt man auch.
Dunlop kennt man, habe ich mir letztens noch Gummistiefel von bestellt, die ich aber leider zurückschicken musste, aus unerklärlichen Gründen, die ich jetzt hier nicht ausführen will, aber das zu einem anderen Zeitpunkt.
Die waren rosa,
Die waren
gib
rosa.
zu.
Ja, oder vielleicht konnte ich nicht auf das Event, zu welchem ich die Gummistiefel tragen wollte. Naja, naja.
Aua.
Genau, dieser John Boyd Dunlop, zurück zur Geschichte, der war der Erste, der auf die Idee gekommen ist, Reifen mit Luft aufzufüllen. Denn zuvor hat man bei Reifen nur auf Vollgummi gesetzt und das war natürlich deutlich unkomfortabler beim Fahren und auch viel teurer, wenn man so eine Menge von Gummi verwenden muss. Deswegen war das mit der Luft schon eine gute Sache, was auch letztlich die Brüder Eduard und André Michelin dazu beflügelt hat, dasselbe 12 Jahre später, nämlich 1900, zu machen. Die haben 1888 bereits eine Gummifabrik geerbt, von ihrem Vater gehe ich mal von aus, gegründet hat die Gummifabrik allerdings schon der Großvater und genau dann im Jahr 1900 sind die eben auf den Trichter mit den Luftreifen gekommen und die sind dann auch direkt zum neuen Zugpferd der Gummifabrik geworden. Also man wollte da auf den Automobilboom aufspringen und sich fortan darauf spezialisieren. Und deswegen sah man sich auch gewissermaßen in der Pflicht, Werbung fürs Autofahren zu machen. Also zum einen sollten noch mehr Leute Auto fahren.
Ja klar, damit noch mehr Reifen unters Volk kommen.
Genau. Man wollte letztlich sein eigenes Business pushen, und mehr Leute zum Autofahren bewegen, aber vor allem auch dafür sorgen, dass die, die schon ein Auto haben, auch noch mehr Strecke machen. Und um mehr Strecke zu machen, muss man sich natürlich auch ein bisschen auskennen, weswegen die beiden Brüder auf die Idee gekommen sind, einen Wegweiser zum Autofahren in Buchform auf den Markt zu bringen, der zum einen Tipps zur Auto- und Reifenpflege bereithielt, aber auch Karten mit Werkstätten, Tankstellen und ganz wichtig, auch Restaurant- und Hotelempfehlungen am Wegesrand, damit man immer wusste, wenn man hier oder dort ist, dass man an diesem Ort gut speisen, an diesem Ort gut trinken und an diesem Ort gut schlafen kann. Ja, und so fing das an, dass die auch schon im Jahr 1900, also die waren da sehr fix, den ersten Reiseführer, sage ich mal, Wegweiser, Automobilwegweiser in Buchform im Rahmen der Pariser Weltausstellung von 1900 mit einer Auflage von 35.000 Exemplaren auf den Markt brachten, was damals echt schon eine Menge war. Aber im Rahmen der Weltausstellung, wo natürlich auch viele Leute nach Paris gereist sind, hat das
Ja.
durchaus Sinn gemacht.
Aber jetzt mal kurze Frage.
Ja.
Kann ich mir das so vorstellen? Die haben das dem Buch da dann vertickt, vertrieben und die Leute haben das dann genommen und haben sich gedacht, Yippie, wir machen jetzt Urlaub im Auto.
So soll man es sich nicht vorstellen. Also der erste Fehler ist schon, dass die es tatsächlich am Anfang nicht vertickt haben, sondern die haben es einfach
Ach, gratis
verschenkt.
verteilt.
Die
Ja, okay,
haben
das ist
es,
sehr schlau. Das ist
die
schlau.
hatten die finanziellen Möglichkeiten, das zu verschenken, sodass sich jeder einfach mal eins mitgenommen hat. Und damals war es so, dass dieses ganze Thema Autofahren, also das ist so, wie wenn wir jetzt einfach anfangen würden, jeder im Heimbereich mit Raketen oder so oder Düsenjets rumzufliegen, dann wird, glaube ich, auch jeder von uns dankend
Ja.
so ein Buch annehmen, in dem drin steht, wie das Ganze jetzt so funktioniert und was man da noch an Infos braucht. Und ja, so ungefähr war das mit dem Buch auch.
Ja, aber ich hab mir auch so gefragt, so, also mir die Frage gestellt jetzt gerade so, hatte denn damals war die Automobildichte doch gar nicht so hoch, also.
Genau, die war damals noch überhaupt nicht so hoch. Also ich habe da Zahlen im Kopf, ich habe es leider nicht in meinen Unterlagen, aber ich meine, dass beispielsweise Paris zu der Zeit vielleicht 2000 Autofahrer oder so hatte. Also es war noch überhaupt nicht so viel, eine kleine Zahl und das wurde aber halt über die Jahre, also ich sag mal, diese Zeit 1900, das ist die Zeit, wo auch angefangen wird, Autos in Fabriken herzustellen, sodass man halt erahnen kann, dass das ganze Thema groß wird. Deswegen konnten die zum einen sich
Ja, die waren
rausnehmen,
vor ihrer Zeit eigentlich schon unterwegs, so ein bisschen damit.
die hatten auf jeden Fall einen guten Blick für die Zukunft, weswegen die sich eben auch auf die Reifen spezialisiert haben, weil die wussten, dass das ein Thema für die nächsten Jahrzehnte wird und um das Ganze zu pushen, eben die Bücher.
Geil, ich bin doof,
Gar nicht so doof. Das waren, glaube ich, zwei
ey.
findige Geschäftsmänner. Ja, die haben auf jeden Fall diesen Reiseführer, diesen Autoreiseführer auf den Markt gebracht. Erstmal lediglich mit dem Fokus auf Frankreich. Doch man hat schnell erkannt, dass das Interesse auch andernorts vorhanden war. Und deswegen kam schon 1904 eine Version für Belgien, beziehungsweise Belgien wurde in den Autoreiseführer integriert. 1907 wurde Algerien und Tunesien integriert. 1908 Italien, die Schweiz und die Niederlande. Und 1910 dann letztlich auch Deutschland, Spanien und Portugal. Sodass man wirklich in 10 Jahren den kompletten Markt mit diesen Reiseführern zugekleistert hatte, beziehungsweise sie zumindest für vollumfänglich den ganzen Markt anbieten konnte.
Also in diesen Ländern haben die dann halt zeitgleich auch Reifen vertrieben.
Ja, also ich bin mir tatsächlich, was die Unternehmensgeschichte mit den Reifen angeht, bin ich nicht ganz so firm, kann ich jetzt
Achso,
nicht
okay.
sagen, ob die zu dem Zeitpunkt schon weltmarkttechnisch da so führend unterwegs waren, aber ich denke mal, dass das eine das andere auch bedingt hat. Also
Ja, gehe ich auch mal von aus. Also sonst würdest du da ja nicht den Reiseführer verteilen, wenn du da nicht irgendwie auf dem Markt vertreten bist.
eben, und ich glaube schon, dass die auch wirklich europäisch, also zumindest auf dem europäischen Festland, die Marktführer schnell waren und das wird nur Sinn machen, dass die dann auch in diesen Ländern die Reifen vertrieben haben. Naja, ab den 1920er Jahren wurde auf jeden Fall der Automobilteil des Buches immer kleiner, weil man auch schon andere Alternativen hatte mit Sachen, die sich dann nur darauf fokussiert haben. Also sprich, die Werkstattempfehlungen wurden weniger, Autopflege, Reifenpflege. Damit wird sich so nicht mehr in dem Maße auseinandergesetzt, weil man halt wusste, da gibt es mittlerweile andere Medien, die das besser abdecken. Aber dafür wurde der Gastronomie- und Hotellerie-Teil, der ohnehin schon die ganze Zeit der gefragteste war, wurde größer. Und zu der Zeit war es nämlich dann auch, dass der Guide erstmals kostenpflichtig wurde. Also der war so circa 20 Jahre lang kostenfrei, wurde immer einfach rausgegeben und ab den 1920er Jahren wurde er dann kostenpflichtig. Und da der kostenpflichtig wurde und da man sich eben zu dem Zeitpunkt auf diese Gastronomie-Seite konzentriert hat, hatte man auch so ein bisschen das Verlangen oder die Pflicht, dass man bei den Restaurants ausschließlich qualitativ hochwertige Empfehlungen aussprechen wollte. Und das konnte man natürlich nur gewährleisten, wenn man auch die Restaurants regelmäßig besuchte. Und deswegen wurde ein Team aus Inspektoren zusammengestellt, die für den Reiseführer die Restaurants testen sollten. Und genau dieses Prinzip hat sich bis heute erhalten. Nur sind es halt deutlich mehr Inspektoren geworden. Also damals gestartet ist das Unternehmen mit 10 Inspektoren. Und heute sind es so um die 120 weltweit, die zuständig sind, da den Restaurants Besuche abzustatten und letztlich zu entscheiden, ob es eine Empfehlung wert ist oder nicht.
Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt gerade wirklich, sorry, aber ich habe so diesen grimmigen Dude aus Ratatouille so vor Augen, so der dann da sitzt und einfach so richtig grimmig irgendwelche random Restaurants in der ganzen Welt bewertet und so, sich so denkt, so, das habe ich schon gegessen.
So
Das
habe
kenne ich
ich
schon.
mir das auch vorgestellt, aber ich glaube, dass die sich wirklich zumindest heute große Mühe geben, nicht erkannt zu werden. Und ich meine, dem Restauranttester aus Ratatouille sieht man natürlich sofort an, dass er
Ja.
Restauranttester ist. Aber ja, in der echten Welt ist es, glaube ich, so, dass die sehr random wirken und sich nichts anmerken lassen. Und die bezahlen ja auch immer aus eigener Tasche, beziehungsweise aus der Tasche von Michelin, damit das möglichst objektiv ist. Und ja, was da wirklich teilweise bei der Bewertung alles eine Rolle spielt, komme ich später noch zu. Es ist auf jeden Fall sehr
Ah,
crazy.
okay, weil das hätte mich jetzt auch noch interessiert, aber gut, dass du das sagst.
Ja, also erstmal musste ja natürlich der Stern, der heutzutage das bekannteste Aushängeschild ist, eingeführt werden, so eins nach dem anderen. Und das passierte 1926. Da wurde erstmals der Michelin-Stern verliehen, um besonders gute Restaurants auszuzeichnen. Und vorerst konnte man auch wirklich nur einen Stern verdienen, also es gab nur Ein-Stern-Restaurants. Ab 1931 führte man dann aber das Drei-Sterne-System ein, welches auch bis heute Bestand hat, um halt wirklich nochmal zu unterscheiden, welche sind die ohnehin guten Restaurants, weil die sind wirklich alle extrem gut, die mit so einem Stern versehen werden, oder die nicht von dieser Welt Restaurants, die dann 3 Sterne bekommen. Und ja, in den Folgejahren war dieses System letztlich das, mit dem man sehr zufrieden war, und es veränderte sich deswegen auch nicht mehr so viel. Also es war die Erfolgsformel, die man da gefunden hatte mit den Inspektoren, dem Sternesystem, und der Reise- und Gastronomieführer blieb auch über die gesamte Zeit hinweg bis heute so das Maß der Dinge, wenn es um Gastronomie ging. Was man aber zusätzlich noch weiter gut oder besser als der Durchschnitt gemacht hat, waren tatsächlich die Karten, weil natürlich musste man auch wissen, wie man zu den Restaurants kam.
Ja,
Und
klar.
deswegen waren da auch sehr viele Karten drin, verschiedenste Karten für Städte, Länder, alles Mögliche. Und die waren
Kein
tatsächlich,
Google Maps.
kein Google Maps gab es damals noch nicht, aber die Karten müssen ähnlich gut gewesen sein, denn während des Zweiten Weltkrieges wurden die an britische und amerikanische Soldaten herausgegeben, damit sich diese auf dem europäischen Festland zurechtfinden konnten. Also man kann sich wirklich vorstellen, dass die da in ihren Panzern irgendwie mit so kleinen roten Büchlein saßen und geguckt haben.
Da vorne gibt es ein gutes Schnitzel.
Ja, ungefähr so ist es wahrscheinlich gewesen. Nur konnte man natürlich dann nicht anhalten und sich die Zeit nehmen. Aber ja, so gut sind die Karten anscheinend gewesen. Ja, und die Sterne wurden trotzdem weiterhin vergeben. Also tatsächlich während der Kriegszeit 2 Jahre lang nicht, aber nach Kriegsende direkt wieder, weil man sich dahingehend weiterhin an der Spitze halten wollte in diesem Segment. Und deswegen ja, wurden fleißig Sterne verteilt. Und diverse Restaurants konnten auch über die Jahrzehnte einige sammeln. Und der ewige Rekordhalter in diesem Segment, und jetzt für dich wäre das der absolute Endgegner, ich bin der ganzen Sache ja auch nicht firm, ist das L'Auberger du Point de Colongois, glaube ich, des Koches Paul Bocuse in Lyon, welches von 1965 bis 2019 jedes Jahr 3 Sterne erhielt. Und also das versteht sich so, dass wenn man einmal 3 Sterne bekommt beispielsweise, dann muss man die verteidigen. Und
Okay.
um zu verstehen, was das für eine enorm krasse Leistung ist, dass die über 50 Jahre lang diese 3 Sterne halten konnten, muss man wissen, dass
Der hat jedes Mal eine natürliche 20 geworfen und dann war das Thema durch.
ungefähr
So,
so, also
kritischer
man
Treffer.
kann es sich tatsächlich so vorstellen von der Wahrscheinlichkeit, denn du hast, wenn du 3 Sterne verliehen bekommen hast, hast du jedes Jahr bis zu 10-mal Besuch von Inspektoren, ohne dass du es weißt in deinem Restaurant und immer wieder auch unterschiedliche Inspektoren. Und die gucken sich an, ob bei dir wirklich alles perfekt läuft. Und ein klitzekleiner Fehler kann dich da schon einen Stern kosten. Also wenn eine Sache beispielsweise vergessen wird, das ist sowieso schon der Super-GAU. Aber ich schätze das wirklich so ein bei 3 Sternen, dass wenn allein eine Gabel an der falschen Stelle liegt oder ein Löffel an der falschen Stelle, weil da gibt es ja dann auch eine gewisse Reihenfolge, die befolgt werden muss, dass das tatsächlich schon über einen Stern entscheiden kann. Besonders wenn es um diese Thematik 2 oder 3 Sterne geht, weil 3 Sterne halt reine Perfektion ist. Und das über 50 Jahre halten ist schon sehr krass, weil es gibt viele
Wahnsinn.
3-Sterne-Restaurants, die mal 3 Sterne erkocht haben, dann im nächsten Jahr aber nur noch 2 haben, dann vielleicht wieder nach 3, 4 Jahren 3, und dann so ein gewisses Hin und Her sich einpendelt. Also das, was dieses Restaurant von Paul Bocuse geschafft hat, ist exceptional.
Aber also bei 2 Sternen hast du den Stress nicht, ne?
Doch, also du hast immer den Stress. Auch einen,
Okay.
also einen Stern zu bekommen, ist schon, du musst es wollen, sage ich mal. Es gibt auch Köche, die ganz explizit sagen, sie wollen das nicht, eben weil das dann zu viel Stress macht. Die haben vielleicht hinsichtlich des Kochens das Know-how und den Skill, um sowas zu bekommen, aber wollen es gar nicht haben, weil du dann andauernd unter dem Stress stehst, Perfektion an den Tag zu legen. Und ich glaube, das kann dich auch auf Dauer zermürben. Und ich glaube, pro Stern, den du mehr hast, wird es nur schlimmer.
Ja, natürlich. Das ist wie bei GTA.
Ja.
Je mehr Sterne, desto schlimmer. Nee, aber da ist halt auch so für mich, klar, 50 Jahre, das ist schon der Hammer, ne? Aber dann wird mein Lieblingsdönermann ja niemals einen Stern kriegen, so wenn das so ein Stress ist, ja.
Nee, ich glaube, da fallen schon ganz andere Kriterien
Als
vor,
beim Dönermann,
die
ja.
den, ja genau, und weiß ich nicht. Ich habe gar nicht nachgeschaut, ob es einen Döner gibt, der mit einem Stern ausgezeichnet ist, aber ich glaube, dass
Ja, ich
das
denke,
für.
dass das jetzt nicht mehr so, also ich glaube, früher war das wahrscheinlich wirklich so auf Autoreisen ausgelegt, Fastfood, solche Sachen, wo du schnell was Leckeres, Gutes essen kannst. Und ja, wir sind ja heute an dem Punkt, wir wissen ja alle, was das bedeutet, wenn Sterne an dem Restaurant stehen sollen.
Genau. Ja, und in Deutschland ist es zum Beispiel so, dass das erste 3-Sterne-Restaurant auch erst 1980 das eben geschafft hat.
Krass.
Und das war das Aubergine von Eckart Witzigmann in München. Und München ist auch heute noch eine Sterne-Hochburg, sage ich mal. Aber ja, 1980 dort das erste 3-Sterne-Restaurant auf deutschem Boden. 2022, auch ein interessanter Fakt, das erste vegane Restaurant mit 3 Sternen.
Oh.
Und zwar das 11 Madison Park in New York unter der Leitung des Schweizer Kochs Daniel Humm. Es gibt mittlerweile, glaube ich, sogar auch so einen Zusatzstern, so einen grünen Stern oder so, der sowas nochmal explizit auszeichnet, aber auf jeden Fall war das das erste vegane Restaurant mit 3 Sternen. Und jetzt habe ich zum Abschluss noch ein bisschen Trivia für dich, ein paar Fragen zu
Ey, nicht nur für mich, auch
Michelin-Sternen,
für die
für
Zuhörerinnen und
alle,
Zuhörer.
genau, selbstverständlich, aber es kann eben nur Nur deine Wenigkeit kann darauf auch direkt Antwort geben. Deswegen, Nico, frage ich dich für 500 €, wie viele Restaurants mit mindestens einem Stern gibt es in Deutschland?
30.
Nee, das ist ja absolut viel zu wenig, mein Freund.
Echt? Oh,
Ja,
verdammt, dann 150.
häng mal eine Null dran.
Echt? 300?
Es sind 328,
Achso,
also
da. Oha, krass.
zusammengerechnet alle Restaurants, die einen Stern, zwei Sterne und drei Sterne haben.
Hätte ich den Deutschen nicht zugetraut.
Tja, so ein bisschen was haben wir anscheinend schon auf den Kasten, aber wie viel kannst du in der nächsten Frage erahnen? Denn wie viele Drei-Sterne-Restaurants gibt es in Deutschland?
30.
Da traust du uns ein bisschen zu viel zu. Es sind
Nicht dein Ernst.
nur 9.
Ah,
Also
okay.
da tut sich,
Oha.
ja, da tut sich wirklich eine Riesenspanne auf zwischen, also 3 Sterne ist halt wirklich Perfektion, das muss man verstehen. Und das ist komplett insane. Ich weiß, dass es bis vor kurzem vor den Toren von Köln, nämlich in Beensberg, gab es eins. Das hatte über, glaube ich, mehrere Jahre 3 Sterne, hat jetzt aber auch keine 3 mehr. Und ich habe extra nachgeguckt, es gibt keins in Köln und auch keins in Essen.
Okay, krass.
Aber in welcher Stadt weltweit, schätzt du, gibt es die meisten Restaurants mit Sternen?
Berlin.
Falsch.
Na.
Tokio, 200 Stück.
Ach, scheiße, du hast weltweit gesagt. Ich war noch voll auf Deutschland fixiert, ich Affe.
Ja, Junge.
Sorry. Ja, weltweit, klar. Tut mir leid.
Dann hättest du
Tokio?
Tokio gesagt.
Natürlich. Nein, dann hätte ich New
Natürlich.
York gesagt. Ganz ehrlich, bei
Okay.
weltweit hätte ich New York gesagt.
Du hast eine letzte Chance. New York ist
Okay.
aber, glaube ich, gar nicht so gut. Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, Platz 2 wäre sogar Paris gewesen. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. In welcher Stadt weltweit
Ja,
gibt es die
danke.
meisten Sterne pro Einwohner? Also das ist jetzt ein bisschen tricky Frage, aber
The fuck? Meisten Sterne pro Einwohner. Also eigentlich.
eigentlich was
Ja,
Kleines.
nee, das hat schon wieder was mit Mathe zu tun, jetzt soll ich gar nicht erst anfangen. Ja. Nee, weil du es gerade in den Ring geworfen hast, nehmen wir Paris, weil ich es gar nicht auf dem Schirm hatte.
Nein, nein, nein.
Nein. Hätte ich
Es
jetzt New York nicht sagen sollen.
ist. Nee, es ist. Also, es ist auch ein bisschen abwegig. Es wäre Luxemburg, also die Stadt Luxemburg.
Ja. Wie soll ich denn daran denken? Ja, klar.
11,74 Sterne pro Einwohner.
Das ist nicht schlecht.
Ist nicht schlecht, ne? Ist aber natürlich auch klein. Und die haben viel Geld. Deswegen denke ich mal, kann sich so edle Gastronomie da gut halten. Ja, aber das war meine Geschichte über die Geschichte des Guide Michelins und ich hoffe, ich konnte dich damit erhellen.
Ja, finde ich voll geil. Also auf jeden Fall. Finde ich übelst geil. Das Einzige, was mich halt letzten Endes so an dem Konstrukt dahinter stört, ist das, was du gerade gesagt hast, dass es halt gehobene, edle Küche ist. Dass es halt wirklich auch, wenn du in so einen Laden rein möchtest, gerade 3 Sterne, wirst du wahrscheinlich auch Wochen, Monate im Voraus reservieren müssen. Und wie soll ich sagen? Du wirst leckeres Essen essen, wahrscheinlich. Ich kann das da selber gar nicht beurteilen. Ich würde das echt gerne mal machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber du wirst dir wahrscheinlich auch den Arsch abbezahlen dafür, ne? Also das wird seinen Preis wert sein, aber es wird wahrscheinlich auch ultra teuer sein.
Das ist so. Also zum Beispiel gibt es hier in Köln das Ochs und Klee. Die haben, meine ich, 2 Sterne, vielleicht auch nur einer. Ich glaube, die haben 2. Und ich glaube, da kostet das günstigste Menü 300 € ohne Getränke. Aber, und das finde ich, ist eine gute Herangehensweise, weil ich bin auch am Überlegen, ob ich mir das mal gönnen soll, weil ich eben sehr kulinarik interessiert bin. Und
Ja, same.
mir hat mal jemand gesagt, der das nämlich gemacht hat, dass es halt, man muss das anders sehen, man darf sich nicht denken, ja, 300 € das ist jetzt viel für ein Menü, sondern es ist halt ein Erlebnis. Und genauso wie andere Leute dann beispielsweise 300 € für einen Fallschirmsprung oder so zahlen, ist halt für jemand, der sehr Kulinarik interessiert ist, sind diese 300 € dann halt in der Sparte vielleicht sehr gut angelegt.
Das ist auch das, was mir schon zurückgemeldet wurde zu diesem Thema und so versuche ich es halt auch zu betrachten, aber ich finde es halt immer noch ein bisschen schwierig, weil ich für 300 € letzten Endes halt rein theoretisch den Staat meinen Urlaub finanziere. Deshalb finde ich, also ich würde mich halt genau deshalb aus den genannten Gründen, die du gerade angebracht hast, würde ich mich auch drauf einlassen wollen, mal irgendwann, aber ich wollte es halt trotzdem mal gesagt haben.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, wenn man es macht, auch wirklich einen Laden findet, der dann auch sehr gut zu den eigenen Interessen passt. Weil
Ja.
ich war auch schon mal sehr gut essen, also hat nichts mit Sternen zu tun gehabt. Der Koch war zwar in einem anderen Restaurant mit mehreren Sternen ausgezeichnet, aber das war so ein kleines Ableger-Ding von ihm, was auch noch recht neu war. Vielleicht hat es sogar mittlerweile einen Stern. Aber da war ich und ich war sehr enttäuscht. Also da hat's einfach, es war einfach nicht das, was mich so kulinarisch anmacht. Und ich glaube, das muss man halt vorher einfach abwägen, was da so die beste Variante ist. Weil es gibt ja auch, also es gibt ja dann auch verschiedene Themen. Es gibt asiatische Sternerestaurants, es
Genau,
gibt.
das denke ich mir halt auch, ne, weil, also, sorry, dass ich dir jetzt dazwischen grätsche,
Ja,
aber wenn
alles
ich jetzt
gut.
so zum Beispiel überlege, ich war jetzt zuletzt, mein kulinarisches Highlight zum Beispiel zuletzt war halt, dass ich französisch essen war in Berlin, ohne Stern, aber ich musste jetzt gerade dran denken und ich würde zum Beispiel, egal was passiert, niemals in ein Sternerestaurant gehen, das nur französische Küche anbietet. Nichts gegen die französische Küche, aber es ist einfach nicht meins.
Ja, das ist ja auch okay. Also ich finde
Na,
auch
so.
sehr spannend, dass ich habe das mal gelesen, ich weiß aber leider nicht, welches Restaurant es war. So eins, was sich wirklich komplett darauf spezialisiert, dann nur mit Sachen aus der unmittelbaren Umgebung zu kochen. Und die haben auch, meine
Das ist
ich,
cool.
mindestens einen Stern. Und daran orientieren sich dann halt die Gerichte. Und das finde ich auch sehr spannend.
Das finde ich richtig cool, sowas.
Und tatsächlich so dieses vegane Drei-Sterne-Restaurant finde ich ja auch total spannend, weil vielleicht da auch du Dinge probierst und isst, die du so noch nie geschmeckt hast. Aber vielleicht ist das auch der Anspruch, den man immer haben sollte. Weil
Ja,
warum?
also wenn du in eine Sterneküche gehst, auf jeden Fall, das soll nicht so schmecken wie das von meinem Dönermann. Dann wäre ich voll enttäuscht, sorry.
Ich glaube, darauf können wir uns einigen, dass es schon besser sein wird. Ja, aber ist doch ein schönes Thema gewesen. Vielleicht geht der Podcast, diese Episode ja auch so durch die Decke, dass wir uns alsbald einen gemeinschaftlichen Sternrestaurantbesuch leisten können. Ich
Das
wage
bedeutet
es,
teilen, Leute.
teilen, teilen, teilen. Ich wage es zu bezweifeln, da wir ja nicht monetarisieren, was total nett von uns ist. Und bald geht's dann weiter mit der nächsten Episode. In der nächsten Episode ist dann der Nico dran. Ich habe für die Episode darauf vielleicht schon eine Überraschung, wo ich auch noch nicht weiß, ob ich es dem Nico überhaupt sage. Aber
Oha.
da kann es sein, dass man noch mal eine andere Stimme hört. Wer weiß?
Oha.
Oha, dicker Teaser. Und bis die nächste Episode kommt, weil die sind natürlich immer aufwendig zu produzieren und ihr wisst, wie gut wir damit sind, Termine und Deadlines einzuhalten. Aber wir haben uns überlegt, weil natürlich das tolle Buch existiert, von dem ihr hoffentlich alle schon ein Exemplar in eurem Bücherregal stehen habt und schon mindestens viermal durchgelesen habt,
Mindestens.
mindestens viermal, wollen wir den Podcast nutzen, um zwischenzeitlich immer so in Form von, sage ich mal, halben Episoden eine Buchepisode zu machen, in der wir dann einfach stumpf ein Kapitel aus dem Buch vorlesen. Deswegen,
Perfekt zum Einschlafen, Leute.
genau, perfekt zum Einschlafen, aber vielleicht auch zum Wachbleiben wäre auch schön.
Oder so.
Aber wir nehmen alles, das ist uns egal. Genau, deswegen ist es höchstwahrscheinlich, dass wenn ihr das nächste Mal auf diesem Kanal etwas hört, dass das eine halbe Episode ist, nämlich eine Buchepisode. Und wir werden das Buch einfach chronologisch durchlesen, von vorne bis hinten, so wie man das mit Büchern in der Regel macht. Das soll
Was?
natürlich kein Anreiz für euch sein, das Buch nicht trotzdem besitzen zu wollen, denn über so einen Podcast kriegt man natürlich nicht einmal im Ansatz mit, was da für tolle Fotografien und Illustrationen drin sind und wie gut die Qualität ist und wie toll das Ganze im Generellen ist.
Deswegen, du rutschst gerade wieder in den Werbeblock ab.
Ja. Deswegen, genau. Ihr könnt trotzdem.
Aber Felix hat vollkommen recht, ne? Natürlich trotzdem das Buch bestellen. Wir wollen euch da nichts vorwegnehmen, aber damit ihr nicht so lange warten müsst auf die Folgen, habt ihr zwischendurch noch ein Schmankerl.
Genau, so ein kleines Hörbuch wird sich hier noch in den nächsten Wochen vollziehen. Und ja, wir freuen uns, wieder am Start zu sein. Wir waren sehr heiß und ich sag mal, ich habe mir schon viele Gedanken vorher gemacht, wie wir es jetzt richtig machen. Aber jetzt, wo es gelaufen ist, bin ich doch sehr zufrieden.
Ja, und wenn es euch gefallen hat, ihr könnt uns gerne schreiben. Ihr kennt unseren Instagram-Account.
Abonniert und, uns auf Instagram, geschmacks-geschichte.
Falls ihr es noch nicht getan habt.
Genau. Und erzählt es euren Freunden, euren Großeltern. Großeltern hören sehr gerne diesen Podcast, wie ich gehört habe. Deswegen erzählt es euren Großeltern und richtet denen da das Tablet oder das Seniorenhandy oder sonst irgendwas so ein, dass die das hören können. Die freuen sich. Und ja, ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer euch ein paar schöne Tage zu wünschen und gehabt euch wohl.
Tschüss!